Ich gucke in dieser Situation ganz, ganz respektvoll, liebevoll auf William. Mhm. Weil ich mir vorstellen kann, ich hoffe, ich komme nie in die Situation, ich kann mir vorstellen, dass jeder Tag eine Herausforderung für
absolut,
ihn ist.
Absolut.
Und das ist die Begeisterung, die ich zu den Royals, warum mache ich die Royals? Das ist die Begeisterung. Es geht bei mir um den Menschen unter der Krone.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben mit Alex und Christoph Bechtel.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Family Affairs. Oh, und heute haben wir einen wunderbaren, wunderbaren, wunderbaren Gast. Ich freue mich so, dass er Zeit für uns hat, ein alter, junger Kollege und langjähriger Freund. Er ist nicht nur, komm, jetzt kommt die Stelle, wo ich dir ein bisschen Honig um Bart schmieren muss.
Ich bin gespannt.
Du weißt, wie das ist.
Ich bin gespannt, was.
Journalist, Autor, soll ich auch sagen Banker?
Ja. Ja,
Banker auch und. Aber vor allem kennt ihr ihn als Royal Expert, also Adelsexperte. Also begrüße ich ganz herzlich the best Adelsexperte ever. Hier ist Michael Begasser.
Hallo lieber Alex, hallo lieber Christoph, danke für die Einladung. Schön, gerne. Habt ihr es hier bei eurem Family and Friends Podcast.
Ja. Dankeschön.
Sehr gerne. Hör mal, Michael, ich musste eben kurz nachdenken, wie lange kennen wir uns schon? Und wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Ich weiß es, aber weißt du es auch?
Also ich weiß, dass ich dich natürlich als Fanboy schon vor vielen, 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 vielen Jahren in diesem TV gesehen habe und dachte mir immer, so wie die, also so wie die da im Fernsehen, also so
sein.
Wie die Desiree Nussbusch das macht, so ach so, wie die Alex Bechtel das macht, so will ich das auch irgendwann mal machen.
Ja, Desiree Nussbusch ist schon eine coole Sache.
Aber lustigerweise, bei Desiree war es wirklich so. Also Desiree Nussbusch habe ich wirklich als Junge, als Jugendlicher bewundert im Fernsehen. Ich fand das ganz, ganz toll.
Was ich auch.
Wie sie es macht. Und ich habe vor vier Jahren, habe ich Desiree nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder getroffen und habe ihr genau diese Geschichte erzählt. Und dann sagt sie, bin ich also eigentlich schuldig, also schuld daran, dass du Journalist und Adelsexperte geworden bist? Ja, sage ich, genau so sieht's aus. Also nein, wir beide kennen uns ja durch unsere RTL-Zeit, natürlich vor, wann haben wir uns kennengelernt? 10 Jahre?
Ich glaube, es ist schon länger her,
schon
weil
länger.
Du hattest eine Sendung zu verantworten, für die ich dumme Kommentare geben musste. Und dann hast du mir immer aus im Schnitt geschrieben, meine Güte, ich kann nicht mehr, ich muss lachen, aber ich muss es leider rausschneiden.
Und
ich
es so, war die 10 und die 25 mit Sonja Ziedler, unsere schöne Ranking-Show über viele Jahre.
Ach, das war großartig.
Ja,
das war
so alt seid ihr doch noch gar nicht.
Oh, das solltest du jetzt, das stand jetzt hier auch übrigens, das müssen die Hörerinnen und Hörer wissen, das stand jetzt im Skript, dass Christoph genau das sagen soll.
Ja, genau. Ja, das war immer herrlich. Ich habe dumme Kommentare abgegeben und Michael hat dann gesagt, ich musste leider sehr lachen. Und das fand ich immer, war immer witzig so, ne? So quasi über Flurfunk und so und SMS.
Ey, das gab es damals.
WhatsApp.
Ich glaube, wir haben uns damals noch Faxe geschickt.
Postkarten. Genau. Aber so lange kennen wir uns schon. Ne?
Ach, schön, ne?
Und dann haben wir uns natürlich wieder getroffen durch unsere Arbeit bei RTL.
Genau.
Ich war die VIP-Expertin, du bist der Royal Expert.
Genau.
Oder der, wie heißt das? Royaler Experte.
Adelsexperte,
natürlich. Ja. Das deutsche Wort. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Erzähl uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen und du hast ja mit dem Christoph mehr gemeinsam, als man meinen sollte.
Ja.
Auch Christoph hat schon viele royale Events begleitet.
Als Dolmetscher, richtig?
Ganz genau.
Also den
ganz
Christoph
genau.
hatte ich dann im Ohr. Aber lustigerweise sehen wir uns heute zum allerersten Mal.
Ja.
So klein ist die Medienwelt.
So klein ist die Medienwelt und so klein sind die Räumlichkeiten, in denen wir produzieren.
Ja, ich meine, du sitzt ja immer in noch kleineren Räumen als wir im Studio. Also im Studio ist es dafür immer heiß. Also ich erinnere mich an die vielen Übertragungen, die ich mit Frau Ludowig und Guido Maria Kretschmer gemacht habe zur Krönung von Charles III., zur Beisetzung der Queen und.
Da war der überall dabei, mein Bruder.
Ja, genau. Aber wir haben im Studio so nach 5, 6, 7 Stunden, da kriecht so diese Schminke, kriecht so in jede Pore rein.
Natürlich.
Man denkt sich, bitte waschen, dann darf ich bitte jetzt hier raus. Also von daher, du musst nicht geschminkt sein, dafür ist es in deinem kleinen Kabinchen genauso warm, ne?
Genauso warm, wenn nicht noch wärmer.
Ja, das stimmt.
Also die, insbesondere, also in Deutschland, die Produktionen, die wir in Deutschland in dem Bereich immer machen, die sind zwar auch natürlich knapp bemessen vom Tonraum, aber...
ich dachte vom Budget.
Vom Budget bestimmt auch.
Wahrscheinlich auch.
Aber in England, zum Beispiel im letzten Jahr bei der Beerdigung von Philipp, war es so, da haben wir ja in einem angemieteten Studio.
Vorletztes Jahr. Philipp ist vorletztes Jahr. Und letztes Jahr war es die Königin.
Genau. Die Königin. Ah, nee, Entschuldigung, ich vertue mich natürlich.
Ja, die Zeit rast.
So viele sind das gewesen. Ich hoffe nicht, dass noch mehr schnell sterben.
Nein.
Und da war es noch beengter, weil wir dann da in auch im Büro arbeiten mussten von den ganzen Redakteuren und den Angestellten von dieser Produktionsfirma. Und da war es, das war, wie soll ich sagen, stark improvisiert. Das hat mir aber gut gefallen.
Aber da müsste man wirklich mal im Podcast so ein Behind the Scenes machen, weil man, also die Zuschauerinnen und Zuschauer glauben ja immer, also ich als Adelsexperte, ich logiere natürlich immer 5 Sterne plus. Ich kriege morgens schon Champagner, Kaviar, Häppchen und so weiter.
Das hätte ich jetzt auch erwartet.
Ja, es ist ganz, ganz anders. Es ist wirklich anders, weil so eine Produktion ist ja schon, Christoph, du weißt es, und Alex, du ja genauso, so eine Produktion ist
ich
schon.
Ich kriege immer Champagner.
Ach, du hast das. Deswegen ist für mich kein Geld mehr da.
Genau.
Nein, sorry. Gerade wenn man ein Thema beackert und bearbeitet und mit dem Herzen begleitet, wie ich es ja mache seit fast 30 Jahren, wollen natürlich auch alle Redaktionen was haben. Das heißt, man fängt dann morgens für das Frühstücksfernsehen für Punkt 6 an und die Kollegen vom Nachtjournal, die dann um Mitternacht kommen, sind dann die Letzten, die was wollen. Und dann ist die Nacht häufig mal sehr, sehr kurz. Ich weiß, die 10 Tage, also vom Tod der Queen, als die Nachricht kam, bis hin zur Beisetzung und 1-2 Tage nach Berichterstattung, da habe ich quasi im Sender geschlafen. Also das war wirklich so, dass ich, einmal habe ich sogar vergessen, mich zu rasieren. Denke ich, wie siehst du denn aus? So, weil es einfach so eng getaktet war.
Ja,
dann kam ja nicht nur Fernsehen, dann die Kollegen von NTV, die natürlich Newsstrecken machen. Und dann kommen die Radiokollegen, die Podcastkollegen.
Alle wollen was von dir, natürlich.
Und die wollen dann was. Und das ist dann aber auch eine ganz, ganz wichtige Zeit. Also in meiner langen Karriere, ich bin dieses Jahr wirklich über 30 Jahre bei RTL, in meiner langen Karriere.
Und immer war die Queen die Königin.
Immer war die Queen.
Das finde ich so krass.
Ich kann dir eine schöne Geschichte erzählen zum Platinum Jubilee, was ja, also diese Diamanten.
Das
war ihre letzte große Geschichte. Ja. Da war ich 4-5 Tage in London. Und lustigerweise, den Satz, den ich dort vor Buckingham Palace am häufigsten gehört habe, war der Satz, oh, she's still there. She's still there. Und ich habe wirklich einen Moment, da bekomme ich jetzt Gänsehaut.
Wir kriegen beide Gänsehaut.
Und zwar
Gänsehaut.
War es so, ich war schon 4 Tage da, es war Sonntagabend, Ed Sheeran auf der Bühne mit seiner Klampfe und so weiter und plötzlich bewegt sich da bei Buckingham Palace dieser Vorhang und es stand nicht im Protokoll, dass nochmal irgendjemand kommt. Und plötzlich kommt diese zarte, alte Dame, die 70 Jahre auf dem Thron gesessen hat, damals 96 Jahre alt, in ihrem grünen Mäntelchen mit ihrem Stock und sie winkt den Leuten zu. Da habe ich wirklich geheult.
Ja.
Alle sind ausgerastet und da habe ich diesen Satz gehört, oh, she's still there, she's still there. Und das war der große Moment, weswegen sie dann auch ein halbes Jahr später auch gut abtreten konnte. Weil du hast eben Prinz Philipp angesprochen, in dem Moment, als Prinz Philipp nicht mehr da war, in dem Moment hatte die auch keinen Lebenswillen mehr.
Ist ja ganz oft so, wenn der Partner stirbt.
Klar war aber auch, sie hat ihr gesamtes Leben lang, hat sie ja private Geschichten hinten angestellt. Das heißt, für sie war klar, die Pflicht, 70. Thronjubiläum, das mache ich. Ich möchte mit meinen Untertanen feiern und ich möchte auch gefeiert werden. Das war klar, das war dieser Termin. Und nachdem der überstanden war,
hat sie gedacht,
konnte sie auch gehen.
Machen,
und sie ist dann auch gegangen. Ja. Ich meine, das Platinum Jubilee war im Sommer, sie ist dann im September, ist sie dann gestorben, friedlich eingeschlafen mit 96. Hey, wünschen wir uns das nicht alle?
Absolut. Sie hatte ein gutes, erfülltes Leben und sie hat der Krone gedient. Das war immer ihr erstes Ziel. Und sie konnte gehen, hast du
aber
gut gesagt.
Aber du hast eben gefragt, wie bin ich überhaupt Adelsexperte geworden? Ich habe ganz früh als Journalist, damals war ich Reporter beim Mittagsmagazin Punkt 12 und ich habe einfach festgestellt, dass in jeder Woche in Deutschland damals so ungefähr 10-12 Millionen Klatschzeitschriften verkauft wurden.
Also ich sag mal,
Oma im Koma, Frau im Spiegel und wie sie alle heißen. Yeah. Ne? So, hab ich alles erfunden. Und 10 Millionen sind verkauft worden. Und
das
damals, das wusste ich als Diplomjournalist, weitester Leserkreis. Das heißt, 25 Millionen Menschen in Deutschland haben die Dinger gelesen. Ich habe mich damals schon gefragt, so viele Leute können weder zum Friseur noch zum Zahnarzt gehen. Also es besteht steht ein Interesse war.
Aber ich wollte gerade sagen, man gibt es ungern zu, aber.
Genau.
So, und dann ist das. Ungern nicht. Ich lese das, ich stehe dazu. Also ich lese die ganzen Sachen, wenn ich Zeit dazu. Na klar, beim Friseur oder. Also,
ja, eben.
Das mache ich immer.
Ich ganz
immer
gemacht. Ich sei froh, dass keine Kamera dabei ist. Daran wüssten die Hörerinnen und Hörer, dass du selten zum Friseur gehst. Du könntest mal wieder. Nein.
Opa im Koma.
Ich habe damals wirklich einfach mich gefragt, wieso gibt es von 25 Millionen Deutschen jede Woche das Interesse an diesem Thema, aber wir haben es bei RTL nicht im Programm. Das gleiche Thema hatte ich damals mit Schlagermusik. Hm. Ich kenne Helene Fischer, da hatte die noch keinen Plattenvertrag.
Oh ja, ich kenne die Andrea, ganz lange.
Andrea Berg kenne ich, da war sie noch mit Olaf Henning verheiratet, also ist gefühlte 100 Jahre her.
Ja.
Und auch da mit dem Thema bin ich zu meinen Chefs und bin häufig gegen Wände gelaufen, aber ich habe mich nicht abhalten lassen. Und irgendwie sagte mein Chefredakteur dann irgendwann mal, weil er dachte, ich lasse dann Ruhe, sondern ja, schicken wir den mal hin. Und die erste große royale Geschichte war die Hochzeit von Edward und Sophie.
Oh mein Gott.
Ja, Edward und Sophie in Windsor Castle. Und damals war ich nicht akkreditiert. Also wir waren gar nicht als Journalisten da erlaubt.
Mich hat sich reingeschlichen.
Habe ich mich reingeschlichen mit dem Kameramann.
Damals ging das.
Mit dem Kameramann. Genau, mit meinem Kameramann. Und der hatte so eine H8, wie heißt das?
High 8 Kamera.
Und das war lustigerweise das erste Mal, dass mir der jetzige König die Hand gegeben hat.
Moment. Das verstehe ich nicht. Also ich meine, okay, Edward und Sophie, das ist ja irgendwie total krass. Wie ist denn das gegangen? Wie bist du denn, wenn du nicht akkreditiert warst, da reingekommen? Und wie konntest du denn die High 8 da reinschmuggeln?
Ja, das war damals
keine Security? Nee,
das war damals nicht so.
Wann war das?
30 Jahre her. Edward und Sophie ist 30 Jahre her. Und das war nah, weil die damals, im Gegensatz zu heute, weil der Charles, also sein Bruder, braucht Edward und Sophie, der ist ja der neue, wir haben eben über Prinz Philip gesprochen, er ist ja der neue Duke of Edinburgh. Mhm. Also er hat ja diesen Ehrentitel, diesen Herzogentitel, hat er ja von seinem verstorbenen Vater übernommen. Und Charles braucht Edward und Sophie jetzt, weil ihm geht so ein bisschen das Personal aus.
Und damals
bei Edward und Sophie, die Hochzeit, die war relativ, in Großbritannien sagt man low-key. Also das war keine Staatshochzeit. Und deswegen haben wir uns da als Gäste quasi da reingeschummelt. Und das war sehr, sehr lustig. Mit meinem Kameramann, wenn ich in London bin, mit dem arbeite ich heute noch zusammen.
Witzig.
Und wir erinnern uns immer, weißt du noch damals.
Ja.
Und das war das erste Mal.
Moment, aber wie wurdest du denn da als Gast eingeladen? Man muss ja auch...
Das war ich ganz normal als Publikum.
Ach so,
also ich habe mich dann morgens schnell da früh hingestellt und stand da in meiner ersten Reihe. Und
was hattest
mich da,
du an?
Das weiß ich nicht mehr.
Also das heißt,
nicht so wie heute.
Das heißt, du standest im Prinzip so Spalier, als die dann...
Exakt.
Ach so, genau. Okay. Also du standest da und das und der König kam vorbei.
Genau,
der jetzige König, der Charles, Prinz Charles.
Ja, genau.
Und du hast dann quasi, hey, gerufen.
Nein, das unterscheidet uns beide, Alex, weil ich habe gemacht. Weil Fanboy war ich nie. Ich mag, ganz ehrlich, warum mache ich diese royalen Geschichten? Ganz ehrlich, ich habe einen ganz, ganz großen Respekt vor der Leistung dieser Menschen, die in eine Familie, wir machen einen Familienpodcast, die in eine Familie reingeboren werden, ohne was dafür zu können. Mhm. Und plötzlich eine Pflicht übernehmen zu müssen, ob sie wollen oder nicht. Da wird ja keiner gefragt.
Das ist die Faszination.
Das ist für mich die Faszination und auch die journalistische Betrachtungsweise, wie macht diese Person das? Also mein dramatisches, aktuelles Lieblingsbeispiel ist Katharina Amalia, die Kronprinzessin der Niederlande, die vor ein paar Jahren verspottet wurde, weil sie eine Zahnspange tragen musste und weil sie ein bisschen an Gewicht zugelegt hatte.
Meine Güte, das arme Kind.
Ja, das arme Kind. Nur, Alex, das arme Kind ist kein armes Kind. Das Kind war damals 16 und es war klar, ich bin die Kronprinzessin. Das heißt, das arme Kind kann nicht einfach in der Öffentlichkeit losheulen oder sich beschweren oder sagen, mach ich halt was anderes. Und davor habe ich Respekt vor Menschen, die in diese Familie reingeboren werden, in dieses künftige Amt reingeboren werden oder die einen Royal heiraten. Glaubst du Kate Middleton, die hat sich in William verliebt und die hat zweimal Schluss gemacht. Nicht, weil sie ihn nicht mehr geliebt hat, sondern weil die plötzlich kalte Füße bekommen hat vor dieser Idee, ich werde mal Königin an der Seite von William.
Kriege ich schon wieder Gänsehaut, da würde ich sofort sagen,
aber
danke, nein,
exakt. Und
tschüss.
Für solche Leute interessiere ich mich und da habe ich großen Respekt und das versuche ich in meinen Reportagen als Adelsexperte, das den Zuschauerinnen und Zuschauern auch mitzugeben.
Das tust du ja auch, aber jetzt, wir haben so viele Fragen an dich, Michael. Ich glaube, du musst hier 5 Stunden sitzen. Meine Frage an dich ist, Kate Middleton, warum tut man es denn dann? Ich meine, sie kam aus einer sehr reichen, also sie kommt aus einer reichen Familie, also sie ist natürlich englische Oberschicht, ganz klar, aber sie hätte sich auch ganz gemütlich irgendeinen Erben oder selber irgendeinen heiraten können und die Kohle ihrer Eltern ausgeben können oder whatever.
Ist im Moment nicht so viel, egal.
Aber das war ja damals anders. Die hatten ja diesen Partys, ja. Ich rede jetzt von den Anfängen. Aber sie hat sich dennoch für William entschieden und ich schätze sie nicht so ein wie gewisse andere Leute, so nach dem Motto, aus Berechnung heirate ich jetzt. Sondern ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich Liebe gewesen, aber dennoch ist es auch mutig, oder? Also warum hat sie
natürlich den geheiratet? Aber ich wollte gerade noch was dazwischen schieben.
Bitte nicht.
Genau, diese Aufgabe.
Geschwister versuchen, eine Frage zu stellen.
Genau, ja. Diese Aufgabe, von der du gesprochen hast, in die man reingeboren wird. Ich habe eine ähnliche Philosophie und denke, man sollte das Leben so leben, wie ein Blatt, ein Kartenblatt, das einem ausgeteilt wird.
Nimm's an.
Ja. Man muss das Beste daraus machen. Das hört sich natürlich jetzt ein bisschen komisch an, weil es denen ja materiell zumindest auf keinen Fall schlecht geht. Da gibt es natürlich sehr viele Leute, denen es wesentlich schlechter geht.
Wenn ich mir aber meine Fingernägel nicht lackieren darf, als Royal habe ich keinen Bock drauf.
Naja, kommt auf die Farbe an. Aber um eure beiden Fragen zu beantworten, das mit dem Blatt sehe ich genauso. Es ist aber ein Unterschied, ob ich da jetzt reingeboren werde wie Katharina Amalia oder wie Prinz William oder wie Charles, wie auch immer. Also nach dem Motto, ich bin Thronfolger. Ich kann, also die Fälle, dass ein Thronfolger darauf verzichtet hat oder dass jemand als König abgedankt hat. In der britischen Monarchie war es König Edward, der in den 30er Jahren wegen der Liebe zu Wallace Simpson abgedankt hat. Das sind absolute Ausnahmefälle, weil da kriegen die Kinder natürlich gesagt, das bringt die Monarchie sowas in Trouble, bitte mach das nicht. Das heißt, du hast als Erbe, Erbin, du hast die Pflicht und du kriegst das mit der Muttermilch beigebracht, dass du der nächste König, dass du die nächste Königin bist. So, und dann war das aber, wir sind in einer Zeit, in einem Zeitalter, wo natürlich Erwachsenwerden auch schwieriger ist, weil es in der Öffentlichkeit passiert. Also als William heranwachsend war, der hat auch die ein oder andere Nacht im Pub verbracht und der hatte auch die ein oder andere Freundin, was nie an die Öffentlichkeit kam, weil niemand ein iPhone dabei hatte und ein Foto gemacht hat. Wenn heute Katharina Amalia sich frisch verliebt, die war ja jetzt gerade, weil sie auch bedroht worden ist von einer Mafia-Organisation, deswegen haben ihre Eltern sie nach Madrid, nach Spanien zum Studieren geschickt. Und wenn sie da irgendwie einen netten Mann oder eine nette Frau getroffen hätte, mit der
würde
oder
jeder
dem,
sofort wissen.
Würde jeder morgen sofort wissen, weil jeder ein Handy dabei hat. Guck mal, ist das nicht die? Also alleine dieses Leben in der Öffentlichkeit hat sich in den letzten 20 Jahren massiv und immens verändert. Und das Riesenthema, können wir auch noch drüber reden, Harry und Meghan. Warum sind Harry und Meghan weg? Genau aus dem Grund. Weil Meghan gesagt hat, ich lebe hier im Fokus der Öffentlichkeit. Meine Kinder werden jammern auf ganz hohem Niveau, sehe ich wie du, aber als Familie, als Eltern habe ich für diesen Maxit Verständnis. Ich habe dafür Verständnis, dass die Eltern sagen, wir wollen unseren Kindern eine andere Zukunft versuchen zu ermöglichen als wir sie hatten oder als im Falle von Harry, als ich sie hatte und ich habe darunter gelitten. Ob die Art und Weise, wie sie den Maxit vollzogen haben, also dass selbst die Queen und der jetzige König aus Social Media davon erfahren hat, war jetzt nicht die feine englische Art, um
auf keinen
zu
bleiben.
Aber dass Eltern, wir sind beim Family Podcast, dass die Eltern sagen, ich will für meine Familie das Beste, das kann ich verstehen. Und im Rückblick, der Maxit war 2020, also wir können 4 Jahre zurückblicken. Sie haben alles richtig gemacht. Die Kinder entwickeln sich, können sich entwickeln. Also kleine Archie und eine kleine Lilibet Diana.
Die übrigens heute, wir nehmen diesen Podcast am 4. Juni auf. Sie wird heute 3 Jahre alt.
So sieht's aus.
Drei Jahre
wird's. Und wir warten alle heute, gibt es wieder ein Foto oder nicht, weil das letzte ist schon wieder 2 Jahre alt.
Wahnsinn.
Das heißt, Meghan und Harry halten ihre Kinder wirklich aus der Öffentlichkeit raus. Die können in Montecito frei in den Kindergarten gehen. Da gibt's keine Paparazzi, die an der Ecke hängen. Also das ist gut. Also von daher, aus Familiensicht, glaube ich, haben die alles richtig gemacht für die Kinder. Ne?
Aber jetzt
hinterher
noch mal,
ist man immer schlauer.
Jetzt möchte ich meine Frage beantwortet haben. Warum
hat Kate
William geheiratet und, also außer Liebe, und wie hat sie sich selber und ist von ihren Eltern oder auch vom Königshaus auf ihre Rolle vorbereitet worden?
Also, es hält sich ja immer noch das Gerücht, dass Kate Middleton, also ihre Catherine Middleton, also ihre Mutter, dass die sogar ein bisschen
Carol,
dass sie sogar ein bisschen forciert hat, dass Kate und William in St. Andrews auf der gleichen Uni sind. Das sind Gerüchte, weiß ich nicht. Also wurde immer kolportiert. Egal. Ich würde sagen, it must have been love.
But it's over.
Na, eben nicht. Ich wusste genau, dass du einstimmst. Es ist nämlich ich nicht Over Now. Genau das zeigt, das zeigt die jetzige Zeit.
Das glaube
also
ich die auch beiden haben, Fall.
Also Catherine hat sich für ihn, die hat sich für ihn entschieden und jetzt gerade in der aktuellen Zeit, ich meine, sie hat eine Krebsdiagnose, sie ist seit 3 Monaten nicht in der Öffentlichkeit gewesen. Jetzt zeigt sich, wie groß diese Liebe ist. Und zwar beidseitig. Also William hat im Moment einen Monsterjob auf dem Buckel. Auch das wieder die Faszination. Warum mache ich diesen Job? Ich bin begeistert, wie ein 42-jähriger Mann nicht nur mit seinem Vater mitfühlen muss, wenn der stirbt, bin ich nämlich sein Nachfolger, der mit seiner Frau mitfühlen muss. Wir wissen alle nicht, welche Art von Krebs Kate hat, aber ist Vater von 3 Kindern.
Ja.
Family. Also die große Last. Ich möchte überhaupt nichts kleinreden, wenn jemand eine Krebserkrankung hat. Aber ich gucke in dieser Situation ganz, ganz respektvoll, liebevoll auf William. Weil ich mir vorstellen kann, ich hoffe, ich komme nie in die Situation, ich kann mir vorstellen, dass jeder Tag eine Herausforderung für
absolut,
ihn ist.
Absolut.
Und das ist die Begeisterung, die ich zu den Royals, warum mache ich die Royals? Das ist die Begeisterung. Es geht bei mir um den Menschen unter der Krone.
Ich finde es auch faszinierend. Und wir wissen ja alle, dass die nächste Ära des Königs Charles, die wird ja natürlich auf gar keinen Fall so lange dauern wie die Regierung oder die...
Da wäre 150.
Das kannst du schön vergessen.
Ja.
Also es wird ja... Das finde ich auch so krass, wenn du dann als William weißt, das dauert eigentlich nicht mehr so lange. Ich werde ein junger König sein, voraussichtlich.
Ja, ich werde ein junger König sein und ich werde ein König mit Familienanhang sein. Als die Queen, die verstorbene Queen 52 Königin wurde, 53 gekrönt wurde, war sie ja schon zweifache Mutter. Da waren ja sowohl Charles als auch Prinzessin Anne, die Princess Royal, die waren ja schon auf der Welt. Die Nachzügler, also Edward und Andrew, kamen ja erst, als sie schon Königin war. Aber die Queen hat natürlich kein Familienleben leben können als junge Frau, es aber garantiert eine Kate machen würde. Wenn die morgen Königin wäre.
Ja. Heute sind natürlich die Zeiten ja auch anders.
Ja.
Hast du eigentlich The Crown geschaut?
Entschuldigung.
Selbst wahrscheinlich schon 3-mal.
Hallo.
Ja, hätte auch sein können, dass du sagst, das ist alles Nonsens.
Das ist es nicht.
Alles. Ich finde das eine geile Serie.
Das Tolle an The Crown ist wirklich diese historischen Korrektheit.
Ja,
also
wir
dürfen eines nicht vergessen, jeder Dialog ist fiktional. Also wenn sich die Queen und Prinz Philipp Händchen halten auf dem Sofa über irgendwas unterhalten, haben sich die Autoren das überlegt.
Natürlich.
Aber diese historische Geschichte ist 1:1. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, was die Ausstatter und was die Kostümbildner geschafft
haben.
Mega. Also ich habe dann wirklich mal gemerkt, die Queen, keine Ahnung, beim Commonwealth Day XY, was hatte sie denn an? Dann habe ich also das Original Queen und die The Crown Klamotte verglichen. Und da war bis zur letzten Abnäherung, bis zum letzten Blüschen und Blümchen und so weiter, war das korrekt, identisch. Ne? Also was die Leute hinter der Kamera gemacht haben, damit die Leute vor der Kamera toll aussehen. Also ich finde The Crown großartig.
Sensationell.
Was glaubst du denn, warum, weil wir ja hier in Deutschland keine Monarchie mehr haben, bei den deutschen Fans diese Faszination ausmacht?
Weil wir in Deutschland keine Monarchie mehr haben. Das ist das, was es ausmacht. Ich bin nur weil ich über Könige berichte oder Königinnen, Prinzessinnen, Prinzen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich ein Monarchist bin. Also ich bin ein überzeugter Demokrat. Ich finde, unsere Staatsform, die wir gerade in Deutschland mit unserer Geschichte, mit unserer dramatischen Geschichte haben, haben wir die perfekte Staatsform für unser Land, für unser Volk. Bin ich fest von überzeugt. Eine Monarchie ist dann, auf die Welt hat 43 Monarchien, in Europa haben wir 12. Eine Monarchie ist dann gut, wenn die Monarchin oder der Monarch auf dem Thron einen guten Job macht. Gucken wir nach England, die Queen hat 70 Jahre einen fantastischen Job
gemacht. Das heißt, wenn sie nichts zu sagen haben, sondern repräsentieren.
Nein, das ist zu kurz. Es gibt einer ihrer früheren Premierminister, ich glaube, die hat ja irgendwie 12, 13 Premierminister verschlissen, die haben sich ja jeden
Da konnten die ja nichts für. Ja,
einmal in der Woche zum Tee getroffen und so weiter. Und das Schlimmste, was einem Premierminister passieren konnte, war, wenn die Queen gesagt hat, I'm gonna think about that. So, ich denke mal nochmal drüber nach. Oder dieser Plural.
Royale.
Wo der Premierminister aber nicht wusste, meint sie jetzt, sich und mich oder meint sie sich selbst in dem Pluralis Majestatis?
Genau.
Aber es war quasi eine verbale Ohrfeige für den Premierminister. So nach dem Motto, da denkst du mal nochmal drüber nach. So. Mhm. Und von daher, die Queen hat natürlich politische Macht gehabt, obwohl sie keine haben durfte. Charles darf auch keine. Aber guckt doch euch mal Charles an. Denn der sitzt ja jetzt seit über einem Jahr, ist er gekrönt, seit anderthalb Jahren ist er König. Er hat eine legendäre Rede beim Weltklimaforum gehalten, wo er sinngemäß gesagt hat, in 30 Jahren wird die nächste Generation oder die übernächste nicht mehr darüber reden, was wir heute gequatscht haben, sondern was wir getan haben. Charles ist ja einer, der schon in den 60er Jahren ökologischen Waldbau betrieben
hat. Ja, ist auch was Vegetarier, das weiß ich sogar.
Ja, ja, was ist er belächelt worden? Der war, der Mann,
der redet mit Bäumen
und mit Blumen.
Das mache ich übrigens auch.
Ja, aber es ist ja gesund. Er ist jemand, der... Er hat das Gesamtheitliche.
Und vor allem, er ist früh, hat er auch die Möglichkeit gehabt mit dieser starken Mutter. Er hat früh die Möglichkeit gehabt, sich zu entwickeln. Und das hat die Queen auch zugelassen. Und ob der alles so gefallen hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber Stand heute, 2024, er ist ein moderner König, obwohl er 75 ist. Ich fand damals, als er auf den Thron kam, fand ich sehr hübsch die Schlagzeile der Taz. Da hieß es, erster fester Job mit 73. Da habe ich sehr drüber gekichert.
Mutti freut sich. Mutti, genau, da gab es doch überall Cartoons und so.
Und obwohl er ein Mann in den 70ern ist, macht er wirklich einen extrem guten Job. Aber Alex, du hast die Frage gestellt. William weiß natürlich auch, der Papa ist ein Übergangskönig. Und die nächste lange Regentschaft ist meine. Ja, aber das ist in vielen Familienunternehmen ja genauso.
Ja, natürlich. Richtig. Ja, hast du vollkommen recht, aber da haben wir natürlich ein etwas größeres Imperium.
Nicht mehr so groß ist, wie es einst war.
Ihr zwei habt das ja gemeinsam. Ihr berichtet von royalen Ereignissen, beziehungsweise Christoph wird immer gebucht als simultanen Dolmetscher für das englische Königshaus.
Das sind ja nicht meine eigenen Gedanken,
Christoph hat Kate und William verheiratet, hat Harry und Meghan verheiratet.
Ich auch, ja.
Christoph hat die Queen unter die Erde, ist erst Prinz Philip, dann die Queen und dann den König gekrönt.
Aber Alex, spannend ist ja, obwohl wir seit vielen Jahren quasi miteinander gearbeitet haben, wir haben uns heute zum allerersten Mal gesehen.
Und das nicht in London oder bei RTL, sondern in Weidenbüsch.
Herrlich. Direkt an der Pferderennbahn. Ja. Herrlich.
Du hast eine andere Vorbereitung auf solche Events als Christoph. Mhm. Du hast, das weiß ich, zum Beispiel die Rede von Bischof von Canterbury vorab so bekommen, dass du dich, das war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mittelalterliches.
Nee, eben nicht die Rede.
Ablauf
und die große Herausforderung.
Hast du nicht die Rede bekommen?
Nein, nein.
Hast du etwas frei erfunden?
Hören Sie,
wir haben uns heute hier versammelt.
Machen Sie es nicht.
Das denke ich immer, wenn der Christoph was übersetzt. Dann denke ich immer so, sag, grüß mich. Grüß meine Schwester. Was hat er gesagt? Hat er doch nicht gesagt gerade.
Hat er nicht gesagt, das versendet sich.
Das finde ich ja lustig, als Moderatorin, die seit vielen, vielen Jahren, übrigens, du hast eben gesagt, alter Kollege, ich würde sagen, langjährig
bevorzugt. So alt seid ihr ja noch gar nicht.
Natürlich nicht. Ich bin ja viel älter als deine Schwester. Ich bin eher so in deinem Alter. Stimmt das?
Na, ich bin 35.
Ich bin 37.
Ja, genau. Die Vorbereitung besteht dann bei solchen Gelegenheiten, weil das ja immer in einer Kirche stattfindet. Ne? In Westminster Abbey zum Beispiel, meistens sogar da. Eigentlich immer, ne?
Ja. Nee, manchmal ist auch Support.
Genau,
manchmal ist auch Support.
Richtig, genau.
Ich mag aber die Westminster lieber, weil die ist so schön gotisch und ich mag die gerne.
In der St. Paul's Cathedral sollte ich sein, als wir mit der Klasse dort waren, in der 12. Klasse auf Klassenfahrt in London.
Und da hat Diana gar
nicht. Das hat 2 Pfund Eintritt gekostet und Romana, Sven und ich sind aber lieber, wir haben gewartet, bis alle in der Kirche sind, haben uns in einem Pfeiler versteckt und sind dann ins Kino gegangen und haben New Jack City geguckt.
Das mal wieder.
So, also ich war nie in St. Paul.
Na, sorry. Christoph, wir sprechen einfach weiter.
Ne? Am besten.
Wer ist diese junge Frau?
Keine Ahnung.
Klassenfahrt war gerade.
Zur Vorbereitung gehört dann immer natürlich die Predigt. Ne? Also die aus vielen Bibelversatzstücken, Zitaten, Psalmen und sowas besteht. Was da so frei passiert, das sind nicht viele Dinge, das wird einem vorher nicht verraten. Also bei der ganzen Organisation.
Zum Beispiel, was passiert denn frei? Ich dachte, wenn, das ist doch mal alles
die
so
Predigt zum Beispiel, die Predigt. Ist frei. Die ist ja. frei. Ne? Überlegt er sich, also da wird nichts durchgestochen.
Aber wäre das nicht besser für die Sender?
Eigentlich ja.
Sender,
für Dolmetscher ist es besser.
Aber ich meine, da denkt ja niemand an die Sender, Alex. Nee, also die denken an ihren eigenen Segen. Stimmt. Und was die wollen. Genau. Ich hatte einmal, das war die Beisetzung, wir haben eben schon von der Beisetzung von Prinz Philipp gesprochen. Ja. Ich hatte einmal wirklich einen richtigen Sack. Darf man Shitstorm sagen?
Ja, selbstverständlich.
Darf man sagen.
Scheiße Sturm.
Und zwar, es war wirklich die Beisetzung von Prinz Philipp und es fährt eine Limousine vor und es war klar von der Rangfolge her, es müssen die Töchter von Andrew und Fergie sein, also Beatrice und Eugenie. Es war mitten in Corona. Mhm. Die beiden steigen aus, hatten einen Hut mit einem Schleier, mit einem schwarzen Mundschutz und schwarze Kostüme, logischerweise, weil der Opa gestorben war. So. Und ich sage in meiner Live-Reportage, weil du eben gefragt hast, weißt du eigentlich, was kommt? Ja, ich weiß, da steigen Beatrice und Eugenie aus. Und normalerweise wäre zuerst Beatrice ausgestiegen, weil sie die Ältere ist, und dann Eugenie. Und das habe ich dann auch gesagt, weil ich die beiden Frauen unter dieser Verkleidung auch nicht unterscheiden konnte. Ja. Es war ausnahmsweise, aus welchem Grund auch immer, umgekehrt. Aha. Es ist also zuerst Eugenie ausgestiegen und dann kam Beatrice. Ja, du verdrehst die Augen, aber ich hatte locker 150 Kommentare bei Instagram. So nach dem Motto, der hatte noch nie Ahnung gehabt, der kann noch nicht mal Beatrice und Eugenie.
Echt? Ja. Ja. Könnte ich aber auch nicht. Die sehen für mich auch beide
Das wird aber von vielen, vielen Zuschauern, erwartet. Weil du gefragt hast, ich weiß nicht.
Ich habe auch mal Ben Affleck 3 Söhne angedichtet oder drei Töchter.
Aber ich kann euch den Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich ein Geheimnis verraten. Habe ich noch nie ausgeplaudert.
Ich hoffe nicht über mich.
Nein. Das kommt später. Ich kann zum Beispiel, ich habe große Schwierigkeiten, die spanischen Prinzessinnen auseinanderzuhalten.
Total.
Also Sophia und Leonor, weil
die sehen sich sehr ähnlich.
Die haben die gleiche Größe, die haben die gleiche Figur. Die tauschen, und das finde ich das Perfide für mich als Adelsexperten, die tauschen die Klamotten untereinander.
Unverschämt.
So, da kommt die eine in dem geblümten Sommerkleid und ich denke mir, yes, das war doch Sophia. 3 Wochen später kommt die andere im geblümten Sommerkleid. Ich sage, und da kommt Sophia. Nein, das war Leonor. So. Ich kann die beiden Frauen nicht auseinanderhalten, aber gut.
Aber ist ja wurscht. Also ich meine, was zählt ist, dass sie die Kleider tauschen und dass sie nicht ständig was Neues kaufen.
Es gibt aber viele Leute, die
sind da sehr picky.
Ja, vor allem, weil mein Thema ja so ein bisschen Fragen aufwirft. So nach dem Motto, warum beschäftigst du dich mit einer längst überkommenen Staatsform? Die geben doch nur unser Geld. Also es gibt viele Kritiker auch, die dann in dem Moment, also Kritiker des Themas, Kritiker der Royal Families, die dann in dem Moment, in dem der Adelsexperte, der für dieses Thema steht, wenn der dann endlich mal einen Fehler macht, dann hauen die in die Kerbe rein.
Aber Micha, die Leute hauen ja heutzutage auf jeden Quatsch. Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr dich dieser Shitstorm beschäftigt hat, aber letzten Endes
es war der erste und zum Glück auch der einzige bislang. Aber da, ich meine, Prinz Philipp ist vor 2 Jahren gestorben, also vor 3 Jahren haben wir gerade festgestellt, es beschäftigt mich immer noch.
Mhm. Weil
ich finde, das, was ich eben gesagt habe, dass sich junge Prinzen und Prinzessinnen nicht mehr einfach verlieben können und einen trinken können oder mit jemandem knutschen können, wie wir es alle vielleicht mal, Alex, du natürlich nie, wie wir es natürlich gemacht haben hinterm Zelt, dass die das nicht mehr können, dass diese Medienpräsenz, dass Leute über mich und über meine Arbeit, ohne dass sie einen Klarnamen haben, ohne dass es ein Foto gibt, dass die einfach irgendwas in die Welt rausballern können, was mich als Mensch verletzt, hat sich verändert. Das war vor 10 Jahren, als ich mit dem Job vor 25 Jahren vor der Kamera angefangen habe. Das gab es nicht.
Nein, ich weiß.
Da gab es Leserbriefe und sowas. Es gab keine Handys, das ist auch wahr. Also von daher hat sich die Medienwelt auch für uns Journalisten oder für uns Experten, für Schauspieler ganz genauso auch verändert. Ja. Also es kann jeder irgendwie über die Falten einer 60-jährigen Schauspielerin quasi hämisch herziehen, so nach dem Motto, ja. So, also, und das finde ich finde es schwierig. Also
unfair findest du das bestimmt, ne?
Ja,
unfair. Weil du dich ja auch nicht wehren kannst in dem Sinne. Ne?
Genau. Aber weil du fragst, der Shitstorm kommt ein Ohr rein, zum anderen Ohr raus.
Es war das erste Mal bei mir,
dass man meine Leistung auch platt und doof in Frage gestellt.
Ja, natürlich. Völlig unkritisch.
Und unqualifiziert.
Unqualifiziert. Hör mal, ich hatte meinen ersten Shitstorm, als ich mit Benjamin zusammen war von Court in the Act. Da haben sie mir meine Autogrammkarten mit Zigaretten, die haben sie mir die Augen ausgebrannt und haben geschrieben, wir hängen dich am nächsten Baum auf.
Das ist nicht dein Ernst.
Echt? Und ja, und die haben mir ganz viele Nasan-Eckes.
Hast du Polizei eingeschaltet?
Ich weiß, ja, also ich hatte hinterher Leute, die mich zu meinem Auto in der Tiefgarage bei Viva gebracht haben. Im Mediapark war das ja auch. Nasan Eckes war damals unsere Zuschauerredakteurin.
Ach, wie lustig.
Und die hat mir quasi diese ganzen Fanposter immer hingelegt und ganz viele Briefe hatte sie auf die Seite gelegt, wo dann die Leute geschrieben haben, du Schlampe, ich bring dich um. Aber mit Adresse feinsäuberlich hinten drauf.
Also aber ich hatte vor vielen Jahren tatsächlich mal eine.
Aber es tut weh.
Ja, natürlich. Ich hatte mal eine Stalkerin, also tatsächlich eine Frau, die sich. Ich habe viele Jahre mit großer Leidenschaft und mit großem Herz bei WDR 4, als es damals noch Schlagerradio war, habe ich ja 15 Jahre lang WDR 4 moderiert mit ganz viel Liebe und Hingabe und ganz viele Veranstaltungen auch gemacht. Daher kenne ich, wie gesagt, Helene Fischer und Andrea Berg, wie sie alle heißen, wirklich seit vielen, 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 vielen Jahren. Und da hatte ich eine Frau, die irgendwie gemeint hat, dass jede Anmoderation für irgendeinen Schlagersong für sie ist. Und es war aber dann wirklich irgendwann mal so, dass die wirklich vor meiner Tür in Köln stand, obwohl weder ein Namensschild an der Tür noch ein Namensschild an der Wohnung ist. Also sie wusste, wo ich wohne. Aha. Das finde ich schon ein bisschen
unheimlich.
Spooky. Es war dann wirklich so, dass ich wirklich bei verschiedenen Veranstaltungen wirklich tatsächlich eine Personenschützerin an der Seite hatte, weil die Polizei gesagt hat, wenn sie Autogramme schreiben, sehen sie ja nicht in der dritten Reihe, wer da mit dem Messer kommt.
Ich finde das so schrecklich.
Und das war auch zum ersten Mal, also jetzt, ich mache ja jetzt nicht nur Fernsehen mit in einem Studio, sondern ich bin ja zum Glück gerne mit Menschen zusammen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es, Veranstaltungen zu moderieren, zu präsentieren. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht mehr vom Backstage-Bereich einmal zur Toilette so gehen und werde mit Messer bedroht oder irgendwas, weil jemand irgendwie ein bisschen falsch tickt, das ist schwierig. Und auf sowas wird man, ich habe 1991 angefangen bei RTL, auf sowas wird man als junger Journalist auch nicht vorbereitet.
Nein, natürlich nicht.
Und das versuche ich meinen Kolleginnen und Kollegen, die so im Nachwuchs sind, auch mal, wenn es denn passt, dann auch beizubringen oder einfach auch mal die Sinne dafür zu schärfen. Ja, du gehst in die Öffentlichkeit. Wie viele Influencerinnen oder Influencer in der Öffentlichkeit haben, als sie damit angefangen hatten, gar keine Ahnung, was es bewirkt, plötzlich erkannt zu werden.
Ja, das kennen wir ja noch aus alten Viva-Zeiten auch.
Ja,
über Nacht zum Star.
Ja.
Aber jetzt haben wir über Stalker gesprochen, wir haben über Nacht zum Star werden, alles das, was verschiedene Personen in europäischen Königshäusern auch schon erlebt haben. Wenn du jetzt wenn ihr zwei so ein Ranking machen müsstet, also welche Königshäuser sind so für euch am beliebtesten? Also ich kann für mich sagen, auf Platz 1 ist für mich auf jeden Fall England.
Ja, für mich auch.
Platz 2 Schweden. Mhm. Platz 3 ist für mich Norwegen. 4 ist Holland. Und danach gibt es natürlich noch ein paar andere, aber die sind so unter ferner Liefen.
Was ist mit Spanien?
Ah ja.
Oh, hast du vergessen.
Habe ich vergessen.
kleine Gegenfrage. Was ist denn die kleinste Monarchie in Europa?
Liechtenstein?
Nein.
Luxemburg?
Nein. Es ist ganz bestimmt nicht Monaco.
Nein. So.
Ach, die habe ich auch vergessen.
So, weder Liechtenstein noch Luxemburg noch Monaco.
Nicht sagen. Gib mir einen Hit. Sag den ersten Buchstaben.
Das wäre jetzt...
V.
Vogtland.
Bitte, Alex.
Von Lohpark.
Venedig.
Nein.
Auch nicht.
Das Vatikan. War eine
ja, der Vatikan. Das ist immer so ein Gimmick. So, Vatikan? Sag ich, ja, das ist eine Wahlmonarchie. Also der Papst wird ja quasi im Konklave gewählt. Das ist eine Wahlmonarchie auf Lebenszeit. Und was beim Vatikan immer ganz wichtig ist, es hat männliche Thronfolge. Ausschließlich männliche Thronfolge. Was es übrigens in vielen anderen Ländern auch gibt. Du hast gerade Spanien gesagt. In Spanien gilt bis heute die männliche Thronfolge.
Haben die das nicht geändert
bei den Kindern da? Früher auch mal.
Ja, aber wer soll das denn dann machen, den Job? Der Christoph.
Nein, die männliche Thronfolge heißt ja, die Frauen sind böse ausgedrückt gut genug, wenn es keinen Jungen gibt. Die Queen, Elisabeth II., über die wir eben gesprochen haben, ist ja nur auf den Thron gekommen, weil sie keinen jüngeren Bruder mehr hatte.
Ja, genau.
Ach so, das also heißt, sonst wäre der jüngere Bruder auf den Thron gekommen.
Hätte Queen Mom nochmal einen Sohn auf die Welt gebracht, dann wäre er König geworden.
Ich weiß auch gar nicht, was daran falsch sein soll.
Und die Thron- Oh Gott, du Schobi, du.
Hör mal, wir hatten noch total...
Komm, Alex, wir reden weiter.
Aber Aber wir hatten doch total viele weibliche Königinnen,
es also gibt Königinnen, In Großbritannien ist die männliche Thronfolge erst geändert worden, als Kate schwanger war mit dem ersten Kind.
Ach, siehst du?
Und da war nicht klar, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber dann hat man die Thronfolge geändert. Also in Großbritannien ist jetzt ganz egal. In den Niederlanden war es immer egal. In Luxemburg gibt es immer noch die männliche Thronfolge.
Also Luxemburg bin ich raus. Wer ist denn da überhaupt der König?
Das ist ein Großherzog. Alex.
Ein großer Luxemburger.
Hast du dich denn nicht vorbereitet auf diesen Talk?
Luxemburger. Doch, aber nicht bis nach Luxemburg.
Das einzige Großherzogtum der gesamten Welt. Großherzog Henri und seine wunderbare Frau Maria Theresa aus Kuba.
Vergiss auch nicht Belgien.
Ja. Wie heißt sie? Gegenfrage.
Henriette.
Mathilde.
Ja, meine ich doch. Mit Luxemburg?
Ja,
Liechtenstein.
Liechtenstein ist Fürst Hans Adam.
Das ist kein richtiges Königshaus in dem Sinne.
Das ist ein Fürstentum.
Ja, meine ich ja gerade sagen.
Fürst das ist Hans Adam.
Ja, Hans Adam.
Hans Dieter. Fürst Karl-Heinz. Ich bin der Karl-Heinz.
Es gibt ja auch noch so eine lustige Monarchie in Europa, weiß auch kein Mensch. Also wir könnten ja, also wenn irgendjemand zuhört und bei Günther Jauch mal sitzt und eine Frage zu Königshaus hat, so soll er mich anrufen
Hans
oder sie.
Adam.
Ja. Nein, zum Beispiel Andorra ist ja auch ein Fürstentum. Und Andorra
und
ist
ein Steuerparadies.
Und die Hälfte des Fürstentums ist der Bischof von Urgell und die andere Hälfte ist der französische Staatspräsident.
Ja, genau. Wir haben gespart. Das ist teuer.
Das ist der Bischof von Gurgel.
Nein,
von Gurgel. Hans Adam zu Gurgel.
Das ist ein Gleisten hier. Ich dachte, das wäre eine ernste Veranstaltung.
Leider nicht.
Leider nein.
Kennst du das, wenn du die Bunte aufschlägst? Dann sitzt du beim Friseur und du weißt, es dauert jetzt 4 Stunden. Dann liest
ich bin
du ja
nicht
alles.
So oft beim
das kenne ich nicht. Ja, stimmt. Dann liest du ja so. Ah ja, du auch nicht. Also ich aber. Also du liest so alles. Und hast du so 2 Seiten, wenn dann die Bunte irgendwie so berichtet vom Marktplatz in St. Gurgel.
Oder die Gala.
Und dann steht da so, Marie-Therese von Aurach zu Blaubart und heiratet Fürst Eugène de Monaco. Also 80 Millionen Namen und ich denke so,
also du kennst die gar
das?
Nicht. Liegt eben auch daran.
Alle freut sich über.
Ne? Genau, aber Christoph hat ja eben gefragt, von wegen Monarchie, warum sind die in Deutschland, warum mögen wir das?
Weil es auch so konservativ ist.
Weil wir sie nicht haben.
Sie ist 1918 abgeschafft worden in Deutschland, wie ich finde, zu Recht abgeschafft. Aber die Monarchie in Europa ist ja abgeschafft worden als Staatsform, aber die monarchischen Häuser sind ja nicht abgeschafft worden. Also deswegen ist ein Ernst August von Hannover nach wie vor in der britischen Thronfolge. Das solltest du nicht sagen. Jetzt müssten wir gleich drüber piepsen, weil das ist ja immer, der schickt ja gerne mal seine Anwälte, wenn man dieses Wort sagt. Dieses
Ach, das wusste ich nicht, ja, aber ich bin ja hier als Privatperson.
Natürlich. Das ist egal.
Der Michael kann nicht dafür.
Ich schicke das Kamerateam vorbei von RTL, wenn die Alex verhaftet wird und ins Frauengefängnis kommt.
Ich wollte noch einen kleinen, das wissen die meisten, du weißt es sowieso. Wir sind wahrscheinlich auch vom englischen Königshaus so fasziniert, weil das ja irgendwie auch unsere sind.
Ja. Also der Philipp war Deutscher, also Prinz Philipp, der Mann von der Queen, war Deutscher.
Was war mit Griechenland? Da war doch irgendwas mit Griechenland.
Der war Prinz von Dänemark und Griechenland. So, jetzt bist du dran. War er.
Ja, aber
hatte aber nichts, wie man hier in Köln sagt, hatte aber nichts an den Föß, also war ziemlich blank und kam aus einer dramatischen Familie und hat die Queen kennengelernt, da war sie irgendwie 8, 9 Jahre alt und sie hat sich unsterblich in ihn verliebt. Ja. Und es war, hey Leute, ich bin ein ganz emotionaler Mensch, Alex, du weißt das, ich glaube an die Liebe. Warum hat Kate den William geheiratet, obwohl sie mal, wegen der
Love.
Liebe. Love. Ja, das hat der Bischof in der St. George's Chapel bei der Hochzeit von Harry und Meghan gesagt. Love. Ich habe nachgezählt, ich glaube es waren irgendwie 37 Mal hat er
bestimmt.
Love gesagt.
Und man darf nicht vergessen, früher war das ja, also vor Jahrhunderten war das anders. Das waren ja dann Hochzeiten, die arrangiert wurden.
Waren.
Genau, um eben bestimmte Staaten gebildet zusammenzuführen, dass sie sich nicht bekriegen oder sich zusammen, entwickeln. Und das hat man eben später abschaffen können und dann durften die Menschen auch aus Liebe
heiraten.
Ist
ja auch richtig so. Also wenn ich darüber nachdenke, aber.
Ich sage nur, Heinrich der VIII.
Ja, aber ich finde das für mich unvorstellbar, natürlich, wenn es eine Ehe ist, die arrangiert ist in anderen Zeiten, okay, dann ist es halt so. Aber für mich wäre das unvorstellbar, jemanden zu heiraten, den ich nicht liebe.
Leiden kann.
Aber da kommen wir jetzt Obwohl.
Jetzt wird's spannend.
Der Witz musste sein. Aber wir gucken nach Monaco. Wie war das denn mit Charlène? Also die ist ja jetzt auch immer ständig in Schlagzeilen und ja.
Ist sie immer noch.
War das denn keine Liebe? War das arrangiert, wie viele munkeln, die sagen, er hat ihr Geld gegeben, damit sie es irgendwie mit ihm aushält? Also wie kann man nur?
Also, es gibt eine sehr, sehr schöne Antwort von Fürst Albert, die er einem französischen Kollegen 2 Tage vor der Hochzeit gegeben hat. Der französische Kollege fragte, der französische Kollege, was schätzen Sie denn so an Ihrer künftigen Braut? Und der Fürst sagte, würden wir übermorgen nicht heiraten, wären wir die besten Freunde geworden. So sinngemäß, so. Das war für mich damals jetzt nicht so die Liebeserklärung, die man
hören will.
Erwartet.
Whatever love
Wenn man,
means.
Whatever love means.
Hat Charles,
hat Charles auch schon Richtung Diana gesagt. Und das war eine arrangierte Ehe. Also Diana, wo wir über arrangierte Ehe, Diana war ausgesucht worden von Queen Mom und der Queen und so weiter. Ja. Wir suchen uns ein hübsches Mädchen.
Blondes
ohne
Mädel.
Ja. Ohne Vergangenheit. Das war das Wichtige. Also ohne Vergangenheit will heißen, da war noch kein, die hat noch nicht vorher geküsst.
Die war 19.
Die war 19 und es war, und das darf man ja auch nicht vergessen, wir reden von 1981, die Hochzeit. Es wurde, die Jungfräulichkeit wurde vorher von einem Arzt, musste die attestiert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden von 81, also wir reden jetzt nicht vom Mittelalter.
Nicht so, 1881, sondern
1981, genau. Also von daher, das war keine Liebessache. Also Diana war irgendwie natürlich verschossen in diesen künftigen König, aber ich bin ja, man mag es mir übel nehmen, aber vielleicht ist es auch schön, weil ich war schon immer ein Fan von Camilla, weil Camilla war vor Diana da, während Diana da und nach Diana da. Und gerade jetzt.
Ja, das ist auch Liebe.
Jeden Zweifel. Und die verstorbene Queen hat mal über Prinz Philipp gesagt, he is my rock. Mhm. Er ist der Felsen der Brandung. Und genau dieser Felsen in der Brandung, das ist Camilla für Charles. Und Charles hat ja zum Beispiel auch durchgesetzt, dass dieser Titel Queen Consort, wo sie ja am Anfang immer so ein bisschen mit gepiesackt wurde, so nach dem Motto, du bist ja gar keine richtige Queen, du bist ja nur eine Queen Consort. Auch Queen Mum war eine Queen Consort. Auch Kate wird mal eine Queen Consort an der Seite. Es ist ein reiner juristischer Begriff.
Ja.
Und Charles hat selbst befohlen, als die Einladungen für die Hochzeit kamen, dass da nicht Queen Consort Camilla steht, sondern Queen Camilla steht. Und jetzt ist es ja so, wenn man sich die Berichterstattung in den englischen Medien anguckt, da schreibt keiner mehr Queen Consort.
Was heißt denn eigentlich Consort?
Königsbegleiterin, Königsgemahlin.
Also Konsort, wie du bist Consort, ja hier der Lateiner, genau. Konsortium. Oder
natürlich.
Königsbegleiter, Begleiterin wäre die deutsche Übersetzung. Aber Charles hat durchgesetzt, nein, she's my queen. Ja. Also natürlich ist sie die Queen. Wenn Charles irgendwann mal sterben sollte vor ihr.
Dann wird der William trotzdem König und ist sie so.
Dann ist sie quasi wie Queen Mom damals bei der Queen. Ist sie eine Queen Mom oder sie ist eine emeritierte Königin?
Ich wollte gerade sagen, ist das denn nicht aber irgendwie komisch, weil Camilla ist ja nun nicht die Mutter von Prinz William und so.
Egal.
Das spielt schon eine Rolle.
Haben aber ein extrem, extrem gutes Verhältnis. Weil William genau weiß, wie wichtig seine Stiefmutter, die es ja ist, für seinen Vater ist. Und er hat mit Kate genau diesen Rock an der Seite. Also das ist, da gibt es ganz viele Parallelen.
Ich möchte, dass du mir eine Sache erklärst. Erzähl. Und zwar im Jahre 1997, als Diana den tödlichen Unfall hatte.
Meine Güte, war das schrecklich.
Am 31.08., weil ich mich erinnere. Da waren Alexandra und ich zusammen.
Auf der IFA in Berlin.
In Berlin, auf der IFA haben wir gearbeitet.
Ich weiß, dass ihr da wart.
Ja. Und warum?
Warum?
Weil
du
ich,
auch da warst.
Nein, ganz anders. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Ich hatte einen 6-wöchigen Dreh, im Ausland. Ich bin also erst freitags zurückgekommen und die gesamte Redaktion Punkt 12 war auf der IFA in Berlin, wo am Montag live mit Katja Burkhardt quasi die Sendung stattfinden sollte. Und mein damaliger Chef hat gesagt, du kommst ja sowieso jetzt von diesem, dann hältst du halt Stallwache in Köln. Passiert nichts. Also die komplette Redaktion war in Berlin. So, und in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2:15 kriege ich einen Anruf von meinem Chef. Ich könnte den Namen hier nennen, sage ich aber nicht. Und der sagt, bist du wach? 2:15. Da sage ich, bist du besoffen? Weil ich wusste, es war Boxkampf, Henry Maske und so weiter. Also es war klar, die Kollegen sind da und die feiern noch ein bisschen. Da sagt er, geh nicht wieder zurück ins Bett, leg auf, bleib an deinem Schreibtisch sitzen, also zu Hause, und ich rufe in 3 Minuten nochmal an.
Sag
ich,
oh Gott, wie schrecklich.
Was denn jetzt los? Ja. Da rief er dann an, da sagt er so und so.
Krieg ich Gänsehaut.
Gut, dass du ganz wach geblieben bist. Also folgendes, es gab einen Unfall in Paris, Dodi tot, Diana schwer verletzt im Krankenhaus und so weiter und so fort. Du musst jetzt ins Büro, wir überlegen, morgen eine Sondersendung zu machen. Diana. Und das sagte ich, ich werde es nie vergessen, meine erste Reaktion war, wer ist Dodi? Weil Dodi, und das ist so im Rückblick so ein bisschen verklärt, Diana und Dodi, die waren 2 Monate zusammen. Das war jetzt keine Long-Term.
Das
war eine kurze Liaison. Affäre.
Ja, Liaison.
Was auch immer daraus geworden wäre, mit vielen Äs. Das heißt, weil ich 6 Wochen gar nicht im Thema drin war, ich war 6 Wochen auf einer Reiseserie, habe ich gedreht. Deswegen, ich kannte Dodi gar nicht. Wer ist denn eigentlich Dodi? Sagte er, ja, der aktuelle Freund, und der ist aber jetzt tot, und ab ins Büro. Dann habe ich mich geduscht, angezogen und bin zu RTL gefahren und saß da in meinem Mutterseelen allein, morgens um 6, saß ich da an meinem Schreibtisch, und es trudelten aus allen Redaktionen Kolleginnen und Kollegen ein, die das im Radio gehört hatten. Mhm. Und ich werde nie vergessen, eine ganz tolle Kollegin, die immer noch beim Frühstücksfernsehen arbeitet, die liebe Anna, war auf dem Weg in den Reitstall. Und die kam wirklich mit den Reitstiefeln oder Reitgerte und sagte, ich habe das im Radio gehört, da habe ich umgedreht. Ich dachte, vielleicht brauchst du eine helfende Hand. Ich hätte die küssen können.
Ja,
und dann haben wir eine Sondersendung gemacht, 20 Minuten lang, mit 5, 6, 7, 8 Kollegen. Katja Burkhardt hat moderiert aus Berlin. Wir mussten für Katja noch ein schwarzes Sakko irgendwo organisieren, weil die konnte da ja auch nicht in der Blumenbluse stehen. Das war historisch.
Historisch. Erklär mir, wenn du es kannst, warum wir dann angefangen haben zu heulen.
Meine Mutter hat immer gesagt, als John F. Kennedy starb und Elvis, das wäre für sie das Schlimmste gewesen.
Die wusste auch genau, wo sie war, als das passierte.
Das hat was mit Ikonenbildung zu tun.
Ja.
Wann bilden sich Ikonen? Ikonen bilden sich dann, wenn jemand eine Lebensleistung vollbracht hat, wenn jemand in den Herzen der Menschen sind und wenn er mit einem nicht geplant aus dem jungen Leben rausgerissen wird. Diese drei Bestandteile braucht eine Ikone.
Und also Tragik?
Tragik,
Leistung
und
Liebe.
Und Liebe.
Wir
alle Deutschen und die gesamte, ich war ja in London. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Ich hatte das Gefühl, dass die Busse leiser fahren und dass die U-Bahn leiser. Es war absurd, als ob jeder Diana gekannt hätte. Mhm. So, und das war Ikonenbildung aber deswegen ist zum Beispiel der Unterschied, wir haben eben über die verstorbene Queen gesprochen.
Ja.
Diese Stimmung, da war ich auch in London, als sie gestorben ist, war eine ganz andere.
Ja. Die Leute gesagt haben, eine
Lebensleistung, ne? Genau. Die ist nicht als junge Frau quasi vom Pferd gefallen oder irgendwas, ne? Und war tot oder irgendwas, ne? Sondern die hat ihr Leben gelebt, die hat ein gutes Leben, die war in den Herzen der Menschen. Deswegen, die Leute waren traurig in London, ganz klar. Aber sie waren nicht geschockt, sie waren nicht entsetzt, sie waren nicht überrascht.
Und das natürlich einen Lauf der Dinge gegeben hat.
Genau, du wusstest, irgendwann ist es soweit, dann ist es auch kein Wunder mehr, wenn ein 96-Jähriger stirbt. Aber ich meine, überleg mal, Diana war ja erst 37.
Exakt.
Ja. Und ich meine, ich bin heute 15 Jahre älter als die. Und ich fand, das ist ja kein Alter. Überleg mal, 37. Und dadurch, dass sie die Kinder schon so jung bekommen hat, ist sie eigentlich in meinen Gedanken immer schon gefühlt älter gewesen.
Ja, natürlich.
Vor allen Dingen, weil sie natürlich auch immer sehr ordentlich gekleidet, also sie ist ja nicht so rumgelaufen wie ich.
Aber diese Kinder ist natürlich auch eine Geschichte, die ich immer, mein Bild von der Beisetzung, die wir haben, war das Bild mit
hinterm Sarg.
Hinterm Sarg, der Briefumschlag, wo Mami draufsteht und oben am Sarg, also es gab diese Kameraeinstellung da, wo quasi genau die Kamera auf diesem Brief ist und Harry und William hinter dem,
gesenkten Kopf.
Überleg dir mal, was auch da hat sich ja viel geändert. Das würde heute nicht mehr passieren.
Ja.
Was hat die Krone, was hat diese
von denen
Firma
verlangt,
diesen Kindern zugemutet?
Ja,
und das hat Harry in seinem Buch ja auch wirklich eindrucksvoll geschrieben, in seinem Buch Spare, Reserve, wie er darunter gelitten hat. Und dass sowohl Harry als auch William erst viel, viel später auch eine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen durften. Damals hat man keine Schwierigkeiten. Ja klar, die Mama ist tot, das rennst du hinterm Sarg her. Du bist der künftige König.
Ja.
Und du bist
der
Spare. Ne?
Das ist bei uns genauso gewesen.
Ja.
Unser Vater ist ja auch gestorben. Als Kind denkst du nicht daran, dass einer stirbt, obwohl er krank ist? Und das war für uns auch ein Schock und wir hatten auch keine psychologische Hilfe. Ich glaube, das war auch damals in den 80er Jahren, war es einfach nicht gang und gäbe.
Aber auf euren Gesichtern waren nicht die Kameras der Welt.
Das stimmt.
Das ist der Unterschied. Das war ja keine private Beisetzung.
Ich meine, ich kann es mir nur vorstellen, wie Horror das ist. Und dass du dann vor den Augen aller da lang gehst und du darfst noch nicht mal heulen, obwohl es innerlich in dir schreit.
Und du siehst immer wieder, immer wieder diese Bilder. Ich meine, wenn wir über Diana berichten, laufen Harry und William laufen auch, keine Ahnung, 2 Jahrzehnte später immer noch hinterm Sarg her. Und das ist ja genau das Ding. Du kannst auch gar nicht gucken, die können auch heute nichts mehr daran verhindern. Jeder hat ein Recht am eigenen Bild. Aber die können jetzt nicht heute sagen, nee, wir sperren diese Bilder. Wir lassen diese Bilder von damals. Das heißt, diese Bilder sind in unserem kollektiven Gedächtnis drin. Jeder, der Harry sieht, jeder, der William sieht, denkt, also ich zumindest und viele andere auch, denkt genau an diese Bilder, wenn es um Bilder geht. Das ist schon eine Last, die auch mit sich ein Leben lang
das glaube ich
als
auch,
Familie, dass sie das als Familienmitglieder rumtragen. Und ich finde das deswegen auch so schade, dass die beiden Brüder, und das ist eine Haltung, die ich habe, ich kann nicht verstehen, ich weiß es auch nicht, was passiert sein muss, dass der Graben zwischen William und Harry, die quasi das gleiche Alter haben, Harry wird dieses Jahr 40, William ist 2 Jahre älter. Was ist geschehen, dass diese Familienväter, die hinterm Sarg der geliebten verstorbenen Mutter hergelaufen sind, die ein Leben lang zusammen waren, was ist passiert, dass die sich so entzweien?
So. Was ist passiert? Das ist die spannende Frage und die wird uns Michael nächste Woche beantworten. Also Michael, vielen Dank für deine Zeit heute. Wir reden weiter darüber. Nächste Woche werden wir es wissen.
Mit Champagner.
Herzlichen Dank, Michael Begasse. Nächste Woche wieder.
Aufgewühlt.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 24/25 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.